Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, da ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz. Eine spannungsgeladene Menschheitstragödie steht hinter dieser Geschichte. Und die Schriftstellerin Sawyers sagt, ein schreckliches Drama, in welchem Gott das Opfer und der Held ist. Ein schreckliches Drama am Kreuz auf Golgatha, in welchem Gott das Opfer und der Held ist. Ihr Lieben, und die entscheidende Frage ist immer wieder neu: Warum? Warum? Und was bedeutet dieses Sterben in der Tiefe für uns? Lasst uns diesem Geheimnis nachspüren mit einem Text aus dem 2. Korintherbrief. Und es ist für mich einer der schönsten Texte. Die muss man auswendig lernen. Und ich wünsche dir es, dass du das lernst und dass du darin wirklich aufgehst und eingehst, in diesem herrlichen Wort. Ich liebe diesen Text. 2. Korinther 5. Die Liebe, die Christus uns erwiesen hat, die bestimmt mein ganzes Handeln jetzt. Ich halte sie mir stets vor Augen. Einer ist für alle in den Tod gegangen, also sind sie alle gestorben. Weil er für sie gestorben ist, gehört ihr Leben nicht mehr ihnen selbst, sondern jetzt dem, der für sie gestorben und zum Leben auferweckt ist. Darum beurteile ich von jetzt an niemand mehr nach menschlichen Maßstäben. Auch Christus nicht, den ich einst so beurteilt habe. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles aber kommt von Gott. Obwohl ich sein Feind war, hat er sich durch Christus mit mir ausgesöhnt und mir den Auftrag gegeben, seine Versöhnungsbotschaft zu verbreiten. So lautet die Botschaft. In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht mehr an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er unter uns verkünden. Uns Aposteln hat Christus den Auftrag und die Vollmacht gegeben, diese Botschaft überall bekannt zu machen. Ja, Gott selbst ist es, der durch uns die Menschen ruft, so bitten wir im Auftrag von Christus, bleib nicht Gottes Feind. Nimm die Versöhnung an, die Gott dir anbietet. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Ich möchte die Wahrheiten dieses Wortes versuchen, in einem Bild auszudrücken. Paulus spricht davon, dass unser Leben abgewirtschaftet hat, dass wir überschuldet sind, dass wir bankrott sind, dass wir insolvent sind, dass wir pleite sind mit unserem Leben vor Gott. Und Paulus schreibt im Römerbrief, es ist letztlich kein Unterschied bei all den vielen Unterschieden, die es unter Menschen gibt. Alle Menschen haben gesündigt und haben die Herrlichkeit verloren. Sie sind herausgefallen aus dem, was Gott ihnen zugedacht hat. Das haben sie verloren. Und dann schreibt das Paulus in einzigartiger Weise, wie wir Menschen alle in der Schuldenfalle tappen. Alle ohne Ausnahme, nicht nur der Gottlose, sondern auch der Moralische und auch der ganz Religiöse ist überschuldet vor Gott. Schuldig geworden an anderen Menschen, aber vor allen Dingen schuldig geworden an Gott. Und das Schlimme ist, sagt Paulus, wir können uns nicht selbst sanieren. Wir können uns nicht selbst aus der Schuldenfalle herauslösen. Die Bibel sagt, es kostet zu viel vor Gott, einen einzigen Menschen auszulösen. Es kostet zu viel, dass wir uns irgendwie selber auslösen. Ich weiß nicht, ob das heute Morgen jeder versteht oder akzeptiert. Aber das ist der Grundtenor der Bibel. Wir leben nicht so, wie er, der Schöpfer, sich uns gedacht und gewollt hat. Und wenn wir einmal ganz objektiv in diese Welt hineinschauen und einmal ganz selbstkritisch auch mit uns selbst umgehen, dann geben wir diesem Wort recht. Was führen wir nicht für Kriege im großen Weltkonzert? Und was gibt es nicht für viele Kriege in den Ehen und in den Familien? Wir zerstören die Umwelt und wir machen vieles andere kaputt in dieser Welt, obwohl wir beauftragt sind, Mandatare zu sein, die Herrschaft im Namen Gottes auszuüben. Wir mogeln uns oft an der Wahrheit vorbei. Damit das etwas niedlicher klingt, sprechen wir vom Schummeln. Wir sind auf Geld und Macht aus. Wir beneiden uns und vergessen darüber, dass Menschen unsere Hilfe brauchen. Wir reden schlecht über andere. Wir enttäuschen und wir verletzen und vieles andere mehr. Und vor allem, Gott spielt in unserem Leben nicht die Rolle, die ihm zukommt. Er hat nicht den Platz in unserem Herzen, in unserem Leben, der ihm gebührt, dass wir das Beste für ihn geben. Mit aller Kraft, mit aller Liebe, mit allem Einsatz ihm zur Verfügung stehen. Ihr Lieben, wenn wir das Fazit ziehen, dann heißt das, wir sind schuldig. Und wir stehen unendlich in der Kreide gegenüber dem lebendigen Gott. Natürlich sind wir keine schlechten Menschen. Natürlich sind wir nicht nur schlecht, aber es gibt auch keinen, der nur gut wäre. Und deshalb können wir nicht vor Gott bestehen, denn er ist gut und er ist nur gut und er ist durch und durch gut. Wir stecken in der Schuldenfalle, sagt Paulus. Und die große Frage und die spannende Frage ist, gibt es einen, der in uns, in unser Leben investiert, was festgefahren ist? Gibt es einen, der unsere Schuld übernimmt? Gibt es einen, der unser marodes Leben in den Augen Gottes saniert? In allen Religionen auf dieser Welt wird dieses Problem gesehen. Da ist von der Entzweiung die Rede zwischen dem Menschen und Gott. Da ist von dem Riss zwischen Himmel und Erde die Rede, dass da etwas kaputt gegangen ist. Da ist von einer Entfremdung die Rede. Da ist von Schuld die Rede. Und man versucht, auf alle möglichen und unmöglichen Weisen Gott in irgendeiner Weise zu besänftigen, zu beruhigen, gnädig zu stimmen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass sich auch an diesem Tag wieder auf den Philippinen Leute kreuzigen lassen, um ihre Schuld in irgendeiner Weise, aus diesem Bewusstsein, was sie haben, in irgendeiner Weise herauszukommen. Wir sagen, wie kann man nur? Wir haben andere Weisen. Und bei allen menschlichen Bemühungen um eine Lösung bleibt, Gott ist immer Objekt und der Mensch ist Subjekt. Der Mensch ist das Handelnde und er will Gott etwas darbringen. Der Mensch versucht, sich selbst zu erlösen, bildlich gesprochen, er versucht, sein eigenes Leben vor Gott zu sanieren. Das Evangelium stellt alle Religionen auf den Kopf. Das Evangelium ist total entgegengesetzt jeder Religion, wie immer sie auch heißen mag. Im Evangelium handelt Gott und sonst keiner mehr. Gott ist Subjekt. Er handelt am Kreuz auf Golgatha ungefragt zu unseren Gunsten. Und wir sind die Empfangenden. Wir sind die, auf die die Gnade zukommt, die sie mit leeren Händen empfangen dürfen. Gott ist Subjekt und der Mensch ist Objekt. Gott ist nicht Empfänger unserer religiösen und moralischen Leistungen. Er ist der heilschaffende Spender. Er schafft die Versöhnung. Und Versöhnung heißt, das, was nicht zusammenpasst, das kommt jetzt wieder zusammen. Es ist so, wie wenn man Eisen und Papier, was nie zusammenkommt und was man nie zusammenschweißen kann, das ist auf einmal möglich. Das geschieht am Kreuz auf Golgatha. Der heilige, unbegreifliche Gott und der sündige Mensch, die werden versöhnt miteinander durch Gott selbst. Er ist der Versöhner. Gott hat in Christus selbst gehandelt und die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Schuld vergeben und rechnet die Sünde nicht mehr an. Freunde, das ist Musik für unser Herz. Das ist Evangelium. Und ich hoffe, dass wir diesen Unterschied zwischen Evangelium und Religion begreifen. Ich bin nicht religiös, aber ich liebe das Evangelium von ganzem Herzen. Und ich habe mit ganzem Herzen und meinem ganzen Leben zugepackt. Gott kommt in diese Welt, aber nicht als Richter, sondern als Retter. Nicht als Insolvenzverwalter, der sagt, wie schlimm es mit unserem Leben steht. Ja, es steht schlimm. Und er sagt uns nicht pleite, unrettbar, verschuldet. Gott kommt in diese Welt als Investor, als der, der in unser Leben investiert. Er investiert sich selber und er bringt sich selbst in diese verschuldete Welt ein und er wirft sein ganzes göttliches Kapital in die Waagschale, das Leben seines eingeborenen Sohnes. Das ist, Freunde, das hat mich wieder fasziniert. Das hat mich fasziniert an diesem Text wieder. Gott übernimmt alles, was sich in dieser Welt angehäuft hat und was sich auch, und da muss man kein Prophet sein, was sich noch anhäufen wird in deinem Leben und in meinem Leben und in dieser Welt. Gott hat es in Christus, hat er es ans Kreuz mitgenommen. Jesus übernimmt die Überschuldung unseres Lebens. Und als Johannes der Täufer Jesus sieht, und als er von Gott diesen Durchblick kriegt, das ist der Christus. Jahrhunderte, da wird sein Finger länger und länger und ihr kennt dieses Bild gewiss. Und er sagt, das ist das Lamm Gottes. Das ist das Lamm Gottes, was sich jetzt geduldig und freiwillig und voller Hingabe daran macht, die Lebensbilanz bei uns wirklich auszugleichen. Der Schuldschein, der uns belastet, der ist ans Kreuz geheftet und für immer beseitigt. Begreifen wir das? Um es im Bild zu sagen, alle Kredite, die wir vor Gott nie zurückzahlen können, die sind bezahlt. Alle Schuld, die unser Leben in irgendeiner Weise im Großen und Kleinen belastet, ist gelöscht von Gottes guter eigener Vaterhand. Und unsere Lebensfirma, die so marode ist vor Gott, die kann neu anfangen. Das ist, Paulus ist begeistert, Gott war in Christus aktiv, dass wir nicht Gott und Christus irgendwie auseinander dividieren. Gott war in Christus aktiv, als der Versöhner zu unseren Gunsten. Das ist, und dann sagt Paulus, das hat mindestens 4 Folgen. Erstens, es gibt einen Besitzerwechsel. Eine Firma, die am Ende ist, die bekommt einen neuen Besitzer, einen neuen Eigentümer. Er führt jetzt das Geschäft. So ist es auch im Leben eines Christen. Jesus hat uns saniert. Jesus hat uns von der Schuld freigekauft. Und deshalb gehören wir jetzt ihm. Paulus schreibt, weil er für sie gestorben ist, gehört ihr Leben nicht mehr ihnen selbst, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Der neue Besitzer hat vielen investiert. Er hat sein Leben hingegeben und er hat sein heiliges Blut fließen lassen. Für dich und für mich. Billiger waren wir für ihn nicht zu haben. Billiger konnte der heilige Gott uns nicht versöhnen. Weil Christus alles für uns gegeben hat, deshalb gehören wir nicht mehr uns selbst, sondern ihm. Christen gehören Christus. Christ werden heißt, ein anderer wird Besitzer unseres Lebens und er wird der Herr unseres Lebens. ich gehöre keinem anderen Menschen mehr. Ihr Lieben, wir sollten es jedem Menschen verweigern, dass er einen unrechtmäßigen Anspruch auf unser Leben anlegt. Wir gehören Christus, wir sind besetzt. Aber wir gehören auch nicht uns selbst. Wir gehören Christus. Und zwar nicht nur sonntags und nicht nur irgendwie beim Kirchgang, sondern wir gehören diesem Christus nun ganz. Mit unserem ganzen Leben, mit unseren Plänen, mit unseren Entwürfen, mit unserer ganzen Kraft, mit unserer Energie, mit unseren Talenten, mit unserer Zeit, mit unserem Geld und. Wir gehören Christus ganz, sagt Paulus. Darf ich dich einmal fragen? Kannst du ehrlichen Herzens heute Morgen sagen, Jesus Christus ist mein Herr. Jesus ist mein Herr. Dann hast du die richtige Konsequenz aus dem Karfreitag vor 2000 Jahren gezogen. Jesus ist mein Herr. Nichts ist mir lieber und wichtiger als Jesus. Er ist mein Herr. Ich weiß nicht, wie du und wie sie das jetzt aufnehmen. Vielleicht sagst du, das klingt aber irgendwo, als wäre das einengend. Einengend ist es aber nicht. Ein überschuldetes Leben bietet, im Bild gesprochen, nicht viel Bewegungsspielraum. Ganz gewiss nicht. Ich muss erst wieder frei werden. Die Überschuldung muss weg sein. Und dann habe ich einen neuen Handlungsspielraum. Ihr Lieben, wer unter dem Diktat der Sünde ist, und wer seine eigene Schuld noch mit sich herumschleppt, sagt Paulus, der ist ein Leibeigener der Sünde, der gehört dem. Manchmal merkt man das gar nicht, denkt, man sei frei wie ein Vogel, sagt Paulus. Denk mal tiefer nach, du bist an viele Dinge in deinem Leben gebunden. Du bist gar nicht so frei, wie du denkst. Und du tust Dinge, die du eigentlich im Prinzip gar nicht tun möchtest. Und andere Dinge, die du tun möchtest, weil du sie als richtig erkannt hast, die tust du nicht. Kennen wir das? Erst musst du schuldenfrei werden, dann bist du wahrhaft frei. Und Jesus sagt, wenn ich der Sohn Gottes frei mache, der Gekreuzigte und Auferstandene, der ist in Wahrheit frei. Ein Christenmensch gewinnt eine neue Freiheit. Und er braucht ein ganzes Leben, um in diese Freiheit sich einzugewöhnen und Zimmer für Zimmer und Gebiet für Gebiet einzunehmen. Das zu erkennen, welche Freiheit der Herr ihn setzt. Zweitens, Perspektivwechsel. Ein neuer Besitzer bringt immer neue Sichtweisen mit. Es gibt einen Perspektivwechsel, sonst ist das kein neuer Mann. Paulus sagt, darum beurteile ich von jetzt als Versöhnter keinen einzigen Menschen mehr nach menschlichen Maßstäben. Ich muss euch zu meiner eigenen Schande gestehen, das ist ein Satz, den habe ich zeitlebens, bin ja schon 40 Jahre Christ, fast immer überlesen oder stiefmütterlich behandelt oder mir ist nicht aufgegangen, was der eigentlich bedeutet. Da ist wirklich Sprengstoff drin an der Stelle. Paulus sagt, weil ich jetzt Versöhnter von Christus bin, beurteile ich jeden Menschen nicht mehr nur nach menschlichen Gesichtspunkten. Ich sehe meine Mitmenschen jetzt mit einer ganz neuen Brille und einem ganz neuen Aspekt. Ich sehe in jedem Menschen, egal wer er ist, Geschöpf Gottes. Ich sehe Gottes Ebenbild, vielleicht noch so verzerrt, aber er ist und bleibt Gottes Ebenbild. Und ich sehe ihn als von Gott Geliebten und durch Christus bereits Versöhnten, auch wenn er das noch nicht geschnallt hat. Das ist die revolutionäre Sichtweise. Ich sehe Menschen ab jetzt mit den Augen der Gnade. Nicht mehr zuerst und zuletzt als Konkurrenten, indem ich zur Konkurrenz stehe. Ich sehe ihn nicht in erster Linie, sehe ich nur sein Chef sein oder sein Untergeben sein. Nein, ich sehe ihn als Geschöpf Gottes. Ich sehe mit den Augen nicht mehr voller Neid und Geiz oder Zorn, sondern mit den Augen der Barmherzigkeit. Ich habe eine ganz neue Sicht gekriegt, sagt Paulus. Nicht nur über Christus. Den habe ich jetzt erkannt als den Messias Gottes, als den Heiland und Arzt unseres Lebens. Ich sehe auch den Menschen anders. Lasst uns mal fragen, ist das bei mir so? Ist das bei dir so? Dass du jeden Menschen, dem du begegnest, jetzt mit ganz neuen Augen siehst. Das ist eine Revolution. Lasst uns doch mal nachdenken. Leben wir diese Sichtweise? Wie sehen wir unseren Nachbarn, unsere Arbeitskollegen? Als dick, dünn, langweilig, unmöglichen Typen, mag alles sein. Ist das alles? Sehen wir nur den Kranken und den Arbeitslosen? Oder sehen wir in ihm und durch ihn hindurch ihn als Gottes geliebtes Geschöpf? Sehen wir ihn mit den barmherzigen und freundlichen Augen unseres Gottes? Wie ist das Betriebsklima in unserer Familie? Ist es von diesem Wort her geprägt? Ich sehe ihn unter einem ganz neuen Blickwinkel. Als Geliebten Gottes, so sehe ich meine Ehefrau, so sehe ich meinen Ehemann, so sehe ich meine Kinder an. Was für ein Sprengstoff! Lasst uns auch einmal fragen, wie ist das Betriebsklima in der Gemeinde? Ich weiß, die Gemeinde ist keine Firma, aber lasst mich das einfach mal so das Bild durchziehen. Sehe ich jeden Einzelnen in der Gemeinde so an, als versöhnt von Gott, für den Gott sein Liebstes gegeben hat? Bin ich versöhnt mit jedem in der Gemeinde? Und ist jeder mein Bruder oder meine Schwester? Lebe ich mit jedem versöhnt? Oder sind doch noch die menschlichen Kategorien sympathisch, unsympathisch, er hat meinen Frömmigkeitsstil oder hat er nicht und je nachdem verhalte ich mich zu ihm, dann leben wir noch nach dem alten Schema, sagt Paulus. Sprengstoff. Ich sehe jeden Menschen unter einem ganz neuen Blickwinkel. Das hat mich nochmal ganz neu getroffen. Ganz neu getroffen an der Stelle. Liebe Freunde, wenn wir einander mit neuen Augen sehen, dann muss ich nicht mehr gegen den anderen antreten. Dann muss ich nicht mehr mobben. Dann muss ich nicht mehr gegen ihn kämpfen oder ihn übertrumpfen wollen. Jesus will uns diesen Perspektivwechsel schenken und ermöglichen. Konkrete Fragen. Gegenüber wem muss ich meine Perspektive ändern? Nimm die Frage doch mal mit nach Hause. Gegenüber wem halte ich nach wie vor das alte Blickschema durch und ziehe es durch? Ich sehe nicht mehr oder noch nicht von diesem Blickwinkel her, erst versöhnt mit Gott und geliebt von Gott. Wen möchte ich ab heute nicht mehr nur nach menschlichen Gesichtspunkten sehen und beurteilen, sondern mit den Augen der Liebe Gottes? Lasst uns doch an der Stelle auch einfach mal fragen, wie gehen wir miteinander um? Wie ist das Klima des Umgangs miteinander auch in der Gemeinde der Versöhnten? Wie ist es? Bei mir und bei dir. In Mitarbeitergesprächen und Sitzungen, in Gemeindeversammlungen, in Hauskreisen und beim geselligen Beisammensein. Alles unter menschlichen Gesichtspunkten, dann handeln wir genauso, wie man auch in dieser Welt handelt. Oder haben wir diese neue Sichtweise des Paulus? Das hat mich berührt. Leben wir glaubwürdig, was Versöhnung bedeutet? Leben wir glaubwürdig? Habe gelesen, heute Morgen, gestern sind in Mainz 40 Leute aus der Kirche ausgetreten. 40 Leute haben das gemeinsam gemacht, öffentlich auf dem Parkplatz, irgendwo auf so einem Parkplatz und so weiter. Und sie haben die Begründung gehabt, weil mit der Kirche heute nichts mehr anzufangen ist. Ich lasse es mal dahingestellt sein, ich kann das auch nicht prüfen und so weiter. Ich habe mich nur gefragt, wenn Sie vielleicht das bei uns erleben, von dem Paulus hier spricht, dass im zwischenmenschlichen Bereich bei uns Entscheidendes anders geworden ist. Vielleicht wären Sie neu fragend geworden nach Gott. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wer Montagabend die Sendung in der ARD, es war schon ein bisschen spät, an sich habt ihr alle zu der Zeit im Bett zu sein. Ich gucke für euch. Wer am Sonntagabend Reinhold Beckmann gesehen hat und da war das Ehepaar Schlitter. Sie haben vor einigen Wochen ihr 10-jährigen Sohn verloren. Er ist entführt worden. 5 Monate wurde er gesucht, Sie lebten in Unsicherheit und dann kam es heraus, dass ein Familienvater ihn ermordet hat und ihr Sohn wurde Opfer des Sexualverbrechens. Und dann fragte Reinhold Beckmann, oder wer ihn kennt, ist ja kein Mann von Traurigkeit, also der packt die Dinge schon an. Und ich hatte den Eindruck, ich stand hier einem anderen Reinhold Beckmann gegenüber. Das hat ihn berührt. Schon im Vorgespräch, was sie in Hamburg geführt hatten, warum sind sie nicht verzweifelt? Und warum haben sie keinen Hass gegen den Täter? Hat man doch Grund, oder? Vater und Mutter, wie hättest du reagiert? Ich habe das mit meiner Frau durchbuchstabiert. Wie würden wir reagieren, wenn es jetzt an unsere Enkel ging? Und dann kam die Antwort. Wir haben uns jeden Abend mit Freunden getroffen. Wir haben miteinander in der Bibel gelesen und miteinander gebetet. Und wir haben die SOKO, die Sonderkommission, in die Gebete eingeschlossen und auch den Entführer von Anfang an in die Gebete eingeschlossen. Und dann kam der Satz, Wut und Hass haben wir von Anfang an nicht gehabt. Unbegreiflich, oder? Ist doch Gott selber, oder? Wut und Hass haben wir von Anfang an nicht gehabt. Durch die Gebete und durch die Segnung, wir haben den Entführer von Anfang an im Namen Jesu Christi gesegnet. Wir haben ihn im Namen Jesu Christi gesegnet. Wir sehen auch ihn nach wie vor als ein Geschöpf Gottes an. Einen, den Gott liebt. Einen Menschen Gottes. Auch wenn er sich total verirrt hat und für seine Verirrung belangt werden muss und zur Rechenschaft gezogen werden muss. Ihr Lieben, das hat meine Frau und mich schwer bewegt, sehr bewegt. Und wie oft habe ich das in diesen Tagen, in dieser Woche schon mit Menschen im Gespräch durchgekaut und durchbuchstabiert, die es zum Teil auch gesehen hatten. Ihr lieben Freunde, da ist Versöhnung empfangen worden von Christus und Versöhnung weitergegeben worden auch an einen furchtbaren Feind, der ihnen unverständliches Leid und unentschuldbares Leid zugegeben hat, angetan hat. Versöhnung weitergegeben worden. Darf ich dich einmal fragen, gegenüber welchem Menschen bist du nicht bereit, Versöhnung durchzuziehen? Die Versöhnung Gottes nur für dich zu beanspruchen und nicht weiterzugeben, weil er dir vielleicht Schweres angetan hat. Noch einmal die Frage, leben wir glaubwürdig, was Versöhnung bedeutet? Jesus will uns das durch seinen Heiligen Geist schenken. Das sind keine Übermenschen, dieses Ehepaar dort, Schlitter, sondern Menschen, die aus der Abhängigkeit von Jesus herausleben und er gibt ihnen durch seinen Heiligen Geist die Willigkeit und die Kraft. Drittens, Imagewechsel. Eine Firma, die in Konkurs gegangen ist, die braucht einfach ein neues Image. Die hat ein Verlierer-Image. Und die muss jetzt irgendwie etwas machen in puncto Marketing. Die muss Fachleute und Werbestrategen engagieren, damit irgendwie etwas Neues kommt. Jesus will uns einen Imagewechsel vornehmen. Das heißt im Vers 17, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, dann ist er schon eine neue Schöpfung. Was früher einmal war, ist vorbei. Etwas ganz Neues ist da. Altes ist vorbei. Es ist ein neues Kapitel aufgeschlagen worden. Vor allem in der Beziehung zu Gott. Es mag vieles noch so weitergehen, auch nachdem ich für Christus mich entschieden habe. Da mag manches noch für andere so aussehen. Ein neues Kapitel ist aufgeschlagen zu Gott hin. Ich bin jetzt versöhnt mit Gott. Paulus sagt, ich habe Frieden mit Gott. Freunde, das darf man sich nicht nur auf der Zunge vergehen lassen. Frieden mit Gott. Ich bin ausgesöhnt mit Gott, mit dem Herrn aller Herren. Das ist grandios. Und er ist mein Vater. Und ich bin sein Kind. Und das ist meine neue Identität. Er ist mein Vater. Und ich bin sein geliebtes Kind. Ich bin seine Tochter. Ich bin sein Sohn. Und auch wenn ich vielleicht ein ganz kleiner Wicht bin und komme im Telefonbuch kaum vor, bei ihm gelte ich was. Ihm bin ich unendlich wichtig, auch wenn ich ein kleiner Wicht bin. Und egal, was in meinem Leben noch daneben geht, und in deinem und meinem Leben geht noch eine ganze Menge daneben, das gilt und ist unverlierbar. Ich bin ein Geliebter Gottes und ich bin sein Kind. Das kann mir keiner mehr rauben. Egal, wie ich vielleicht noch von Menschen herumgeschubst werden mag in dieser Welt, das mag sein. Eins gilt: Gott ist mir gut. Und er ist mein Vater. Wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, dann gewinne ich eine neue Identität. Und dann beginnt der Aufbau des Lebens. Der Aufbau des Lebens. Bitte nimm das als Versöhnter an und lebe dich ein in diesem neuen Image. Es gibt Christen, ich glaube das wirklich, dass die zeitlebens durch dieses irdische Leben schleichen, sage ich einmal, und ihre neue Identität nicht angenommen haben, dass sie nicht im Wort Gottes gearbeitet haben, das in ihr Leben dann auch wirklich hineingelassen haben und von da aus ein neues Fundament gewonnen haben. Forsche immer mehr daran, wer du jetzt in Christus bist. Viertens, ich muss zum Schluss kommen. Aufgabenwechsel. Wenn eine Firma saniert wird, dann wird auch eine neue Produktion gestartet. Und auch die Mitarbeiter müssen sich umstellen, in der Tat. Die müssen vielleicht neue Handgriffe lernen und vieles andere mehr. Da wird eine ganz neue Palette vielleicht irgendwo da herausgegeben und so weiter. Sie bekommen neue Aufgaben. Das ist bei Christen genauso, sagt Paulus. Und da schreibt er in Vers 18, Gott hat mir das Amt, so nennt das Luther, Gott hat mir ein Amt gegeben. Da steht im Griechischen das Wort Diakonia, gleich Dienst. Gott hat mir etwas geschenkt. Ich, der ich früher ein Verfolger war, der ich Gott einen lieben, guten Mann sein ließ, an Christus vorbeilebte. Gott hat mich beschenkt. Ich, der ich ein Verfolger war, Christen ins Gefängnis gebracht hat. Und ich soll jetzt Versöhnung predigen. Ich soll Versöhnung predigen. Überleg doch mal. Du bist der, der die Versöhnung Gottes in die Welt bringen soll. Und du und ich, wir sollen das weitersagen, was unser Leben trägt. Wie das Ehepaar Schlitter bei Beckmann. Wir sollen sagen, woher wir die Kraft bekommen, ganz anders zu handeln. Von ihm, dass er ein lebendiger Herr ist, ganz gewiss. Wir sollen sagen, dass wir vom gekreuzigten und auferstandenen Christus her eine Lebensveränderung genießen. Wir wollen sagen, wem wir unser befreites und entschuldetes Leben verdanken, eben ihm. Wir sagen ihm, wer uns die Schuld erlassen hat und was das für uns bedeutet, dass Vergebung der Schuld nicht nur so ein innerseelischer Akt ist, sondern dass das unendliche Folgen hat für unsere Lebensführung, dass wir Vergebung der Sünden genießen dürfen, mit all den herrlichen Folgen, dass wir anderen vergeben können. Anderen vergeben können, ehrlich und von ganzem Herzen und ohne Restbestände im Herzen zu belassen. Ist das so bei mir und bei dir? Ohne Restbestände, von Herzen, so sagt Jesus, und unabhängig von Sympathie, unabhängig davon, ob der das verdient, sondern weil Christus mich so beschenkt hat und weil ich versöhnt bin mit Gott, gebe ich es weiter. Und wir laden andere Menschen ein mit unseren Worten. Und manchmal ganz stammelnd. Und das geht mir genauso und ich kriege nasse Handflächen und werde unter den Achseln feucht, wenn ich irgendwo merke, jetzt bist du dran. Und jetzt erzähle von deinem Versöhner. Erzähle von deinem Herrn, dem du alles verdankst. Gott hat uns den Dienst gegeben, die Versöhnung zu verbreiten. So bitten wir, und es stockt einem der Atem, so bitten wir an Christi Stelle, bleib nicht Gottes Feind. Nimm die Versöhnung an, die Gott dir auch anbietet. Christus tritt nicht selbst auf. Christus tritt durch dich und Christus tritt für mich auf. Unglaublich. Und er sendet uns nicht nur, sondern er schenkt uns auch die Vollmacht, in seinem Namen vollmächtig und durchschlagskräftig aufzutreten, vor Menschen hinzutreten und überzeugend zu reden und sie zu gewinnen. Die Botschaft der Versöhnung, sie muss bis an die Enden der Erde, alle und jeder soll es hören, diese gute Nachricht. Gott, Gott hat seinen Christus in die Welt gegeben. Und Gott selber hat sich versöhnt mit uns Menschen. Versöhnung. Du bist Botschafter der Versöhnung. Botschafter der Versöhnung. Nach diesem Atomreaktorunfall, und jetzt komme ich zum Schluss, nach diesem Atomreaktorunfall, da hat man so über dieses japanische Volk nachgedacht und so weiter. Und dann wurde ein Mann interviewt, oder man zeigte ihn da, das hat mich tief berührt. Es gab ja damals den Krieg, im Zweiten Weltkrieg, zwischen Japan und USA. Und ein Soldat in Vietnam hat nicht mitbekommen, dass dieser Krieg beendet worden ist vor zig Jahrzehnten. Er hat es nicht mitgekriegt. Er hat sich weiter im Dschungel aufgehalten und hat gekämpft. War dort maskiert und vieles andere mehr. Ist da durch den Busch gelaufen und was weiß ich, was er da alles gemacht hat. Nicht mitbekommen. Und dann ist er irgendwo zufällig aufgestöbert worden. Und man hat ihm gesagt, du, der Krieg ist zu Ende zwischen Japan und USA. Und er glaubte das nicht. Der hat das nicht geglaubt. Was hat man gemacht? Man hat seinen ehemaligen General von Japan per Flugzeug eingeflogen in Vietnam. Der musste ihm gegenübertreten und sagen, du, kennst du den? Vielleicht haben sie sich gesiezt, weiß ich nicht. Kennst du mich noch? Ich bin dein General, dein Vorgesetzter. Der Krieg ist beendet. Der Krieg ist beendet. Und dann konnte er, ich glaube nach 29 oder 39 Jahren, muss ich das mal vorstellen, konnte er seine Waffen strecken und konnte diesen Frieden annehmen. Darf ich das Bild mal nutzen? Ich weiß nicht, wie alt du bist. Ich weiß nicht, wie lange du schon mit Gott im Krieg bist oder unversöhnt mit Gott bist, noch keinen Frieden hast. Ich möchte dich heute in seinen Frieden reinrufen. Den hat er auch für dich am Kreuz auf Golgatha vollzogen. Der Krieg mit Gott ist zu Ende. Seit Karfreitag vor 2000 Jahren. Gott hat uns alle in Christus entschuldet und mit sich selber versöhnt. Wir haben Frieden mit Gott. Wir haben Frieden mit uns selbst und mit unserer eigenen Lebensgeschichte, wie schlimm sie auch aussehen mag. Frieden mit Gott heißt auch Frieden mit der eigenen Lebensgeschichte. Und nun darfst du leben als Versöhnter. Und nun darfst du selbst mit der Versöhnung ganz verschwenderisch umgehen. An der Stelle dürfen wir verschwenderisch sein. Versöhnung, egal wie, immer weitergeben. Und als Botschafter tätig sein in dieser Welt, beginnend in der Familie, in der Nachbarschaft. Lass dich versöhnen mit Gott. Schau in mein Leben, was dieser Herr in mein Leben hineingebracht hat und was er mir ist. Ihr Lieben, lasst uns diesen Herrn, der am Kreuz sich selbst gegeben hat, anbeten mit unserem nächsten Lied. Und ich darf euch bitten, dass ihr dazu aufsteht. Jesus, Herr, ich danke dir für dein Opfer.